Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen, und willkommen bei einer speziellen Folge von Scientists for Future Leipzig Podcast. Ich bin Kyle Topfer, ich bin Umweltwissenschaftler aus Australien und ich bin seit 3 Jahren in Deutschland und bei Scientist Rebellion aktiv. Und heute bin ich zwar zu Gast, aber eigentlich als Interviewer von Dominik. Und genau, ich würde dann vorschlagen, dass wir gleich starten. Also Dominik, wie ist der Podcast entstanden?
Ja, erstmal noch vielleicht, warum interviewst du mich? Das ist nämlich eine Jubiläumsfolge. Also wir sind jetzt mit der Veröffentlichung seit 2 Jahren gibt es den Podcast. Und ja, wie ist der entstanden? Also hat ein bisschen mit mir zu tun. Also ich hatte die Idee einfach, weil ich komme eigentlich aus der Kommunikation, zum Beispiel Dozent, Rhetorik, Sprechsicherheit für Lehrstudenten und so weiter und so fort. Und habe halt schon sehr scharfen Blick, sage ich mal, auf Klimawissenschaften, weil es mich total interessiert, und immer wieder gesehen, okay, Kommunikation ist nochmal eine Wissenschaft für sich, also ist es ja auch Kommunikationswissenschaften zum Beispiel, und da hatte ich halt das Bedürfnis, da einfach mit meinen Skills, was ich halt kann, ist halt eben Kommunikation und auch Technik ein bisschen, da unter die Arme zu greifen, und habe den Scientist for Future Leipzig Anfang 2020 angeboten, eben einen Podcast zu machen, um so ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen Wissenschaft und Politik, also halt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einzuladen, also auch ein größeres Spektrum, Naturwissenschaftler und Sozialwissenschaftler und so weiter. Und hier einfach diesen Podcast zu verewigen, und der läuft jetzt, wir haben jetzt Folge über 70 Folgen und die 2 Jahre jetzt voll.
Okay, du hast angesprochen, dass du gern also Kommunikation weiterbringst, und genau deswegen, was ist das Ziel mit deinem Podcast tatsächlich und was will man erreichen mit diesem Podcast?
Ja, das Ding ist halt so, also dieses Wissen über den Klimawandel, wie drastisch das schon ist, also wo wir stehen, das ist ja, also man kann es ja gar nicht schlimm genug ausdrücken, ist halt in der Blase der Klimaforschung total klar, ne? Also das ist auch nicht neu. Also neu ist halt, dass das Zeitfenster immer enger wird und immer kleiner, aber wo wir da stehen, ist relativ klar. Wenn man mal auf der Straße so die Leute anspricht, dann mit Leuten spricht, Familie, Freunde, auch welche, die so eine Vorstellung davon haben, dann ist das halt so ein Problem wie, ja, könnte vielleicht ein bisschen schlimm werden, könnte vielleicht ein bisschen blöd werden, und das Schlimmste ist dann, dass es vielleicht die Sorten Nudeln oder den Mango nicht mehr im Supermarkt gibt. Das zeigt mir halt schon, dass es mehr Kommunikation bedarf. Und deswegen ist halt einfach, hör auf die Wissenschaft auch in der Kommunikation, wenn du sie anwendest, ist ein breiteres Feld und eine klare Zielgenauigkeit der Kommunikation nötig, um eben letztlich die Brücke zwischen Wissenschaft, die ihre Aufgabe erfüllt, und der Gesellschaft da draußen zu schließen. Und das ist so ein bisschen Hauptanliegen des Podcasts. Deswegen kommen nicht immer nur Klimawissenschaftler zu Wort, sondern auch Sozialwissenschaftler und so weiter und so fort. Ich werde auch mal Jugendliche interviewen, also solche Geschichten. Ne? Einfach, damit der Pingback in beide Richtungen geht, dass die Bevölkerung da draußen, soweit ich sie erreichen kann mit dem Podcast, oder wir und alle, die mitmachen, dann eben einfach mehr verstehen, wo stehen wir gerade und was müssen wir tun. Wie krass ist die Krise, die keine Krise ist, sondern ein sich schließendes Zeitfenster, weil Krisen gehen vorbei. Und was können wir tun? Und auf der anderen Seite aber auch das Verständnis in der Wissenschaft zu schaffen, wie tickt denn diese Menschheit da draußen? Warum reagiert die nicht auf den wissenschaftlichen Fakt? Ne? Und deswegen sind zum Beispiel oft Kommunikationsthemen auch in dem Podcast drin. So kann man das ein bisschen runterbrechen.
Okay, also an welchen Folge dann erinnerst du besonders gerne von deinem Podcast, von Scientists for Future Leipzig Podcast?
Ja, es gab ja bei dem Podcast viele Folgen, also ich würde jetzt wirklich 3 rauspicken, weil die sehr unterschiedliche Sachen bedienen. Das eine ist Maren Urner, ist jetzt noch nicht so lange her, einfach, das hat am meisten Spaß gemacht. Also sie ist halt Hirnforscherin, kognitionspsychologisch, kommunikationspsychologisch super und top. Und das ist halt ein Thema, in dem ich auch sehr tief drinstecke. Also da waren wir halt quasi fachlich uns recht nah. Was es natürlich super erleichtert im Gegensatz zu einem Gespräch, was auch bald veröffentlicht wird, sehr spannend war, zum Thema Wendelstein 7x und Kernfusion. Da bin ich halt thematisch total nicht drin. So, ne? Da kann das Gespräch nicht ganz so fließen. Das war geil. Das hat halt Spaß gemacht mit der Maren. Einfach die ist halt so ein Typ, je komplexer es wird und je mehr Fäden aufgehen, desto mehr geht ihr Gehirn an, desto mehr Lust hat die. Und das geht mir genauso. Und da haben wir uns halt auf einer Gesprächsebene. Also ich habe es verglichen so mit, das war kommunikatives Bälleparadies. Das hat einfach super am meisten Spaß gemacht. Das war super schön. Was mich am meisten berührt hat, das ist schon eine ältere Folge, das war noch im ersten Jahr, ich weiß nicht, Folge 10, 12, muss ich gucken, irgendwie so in dem Dreh, also irgendwo zwischen 5 und 20 die Folge. Das war eigentlich eine Doppelfolge mit Christian Wild, der in Bremen an Korallen forscht, und Katharina Fabricius, die im AIMS, Australian Institute of Marine Science, vor Ort forscht, am Great Barrier Reef. Und du als Australier, ne, hast ja da Bezug dazu. Und das war 2020 zur Korallenbleiche damals. Und das, der Teil mit Katharina war halt Wahnsinn. Also das war irgendwie, wir hatten einen Videochat, weil völlig unterschiedliche Uhrzeiten, bei ihr war es morgens. Und sie sitzt da halt im Video auf ihrer Veranda im Dschungel, tatsächlich also wirklich witzig mit Papageien drumherum. Also das war halt wie im schlechten Film. Und hat halt erzählt, wie eine Mutter von ihrem Kind, mit dem sie irgendwie nach dem Frühstück gespielt hat, hat sie halt, also es war wirklich so fühlbar, hat sie halt erzählt von nach dem Frühstück, wie sie noch bei den Korallen tauchen war und hat ein bisschen rumgebitzelt und so, ja, die Papageien, die halte ich hier nicht, die fliegen hier wirklich rum, kannst du glauben, lalala. Und das war super schön. Und dann sind wir natürlich über zur Korallenbleiche gekommen, und das war wie wenn du dich mit einer Frau unterhältst, die auch noch Ärztin ist und die gerade von ihrem Kind im Wachkoma erzählt. Das war super berührend. Es war fachlich total stabil. Also die ist ja, ne, Forschung, absolut. Aber sie ist halt auch emotional dran. Das war eine krasse Brücke vom emotionalen Impact. Also die Folge werde ich nicht vergessen. Das ist für mich absolut die bewegendste Folge gewesen. Und die dritte Folge, die ich erwähnen muss, die war mit euch. Und zwar Science is Rebellion. Und war, warum? Weil das einfach die produktivste Folge aus meiner Sicht war. Denn wir müssen von dem Gedanken weg, dass Naturforschung, Naturwissenschaft, nenne ich mal Klimawissenschaften, fürs Erforschen und irgendwer anders für alles andere zuständig ist. Es gibt kein Weltmeinungsministerium, das zuständig ist, um die Klimawandelfolgen zu lösen. Es gibt auch kein Land, es gibt keinen Industriezweig und kein gar nichts. Entweder sind wir alle dafür zuständig oder wir lassen es fucking hell laufen. Und das fand ich bei eurer Folge, weil da geht es genau darum, auch sachlich, wissenschaftlich, ist es Scientist Rebellion, sind Wissenschaftler, sind rationale Wissenschaftler, die auch ganz rational verstehen, was da ist und sagen, wir müssen anders reagieren. Es reicht nicht, nur diese Informationen auf den Tisch zu legen. Und da, das finde ich, das macht nochmal ganz deutlich diese Folge, dass wenn wir nicht den Schritt gehen, das so zu kommunizieren, wie es wirkt, dann legen wir nicht nur die Folgen auf die Schultern unserer Kinder, sondern auch alles, was davor ist.
Genau, richtig gut, dass du das ansprichst. Dankeschön. Ich würde auch so nochmal hinterher sagen, dass tatsächlich die Korallen, ich hatte den Privileg, ein- oder zweimal zu tauchen bei dem Great Barrier Reef, und das ist wirklich wunderschön. Ich wünsche mir, dass jeder die Chance hätte, das anzusehen. Genau. Dann würde ich vielleicht noch mal die Frage hier stellen, was hast du beim Podcast tatsächlich gelernt? Also du hast es angesprochen, dass es eine spannende Folge gab, aber besonders viel gelernt hast du auch bestimmt schon, oder?
Das Endergebnis dieses Lernens, die Frage, ob wir dieses Klima stabil halten können oder nicht, ist längst beantwortet. Nein. Game over. Es ist Game over. Wir können dieses Klima nicht mehr stabil halten. Wir laufen in katastrophale Zustände. Die Frage ist nur, wie katastrophal werden sie? Werden sie erträglich katastrophal? Werden sie wirklich katastrophal? Oder werden sie apokalyptisch? Und apokalyptisch ist hier keine Übertreibung. Wenn wir jetzt den schlimmsten Pfad wählen, der mit solchen Aktionen wie Russland durchaus dahin tendiert. Ja, Russland-Ukraine-Konflikt, je nachdem, wann ihr das jetzt gerade hört. Dann sind wir in einer Welt irgendwann angelangt, und zwar in einer Welt, wo heute oder in den nächsten 10, 20 Jahren Kinder geboren werden, die das noch erleben, wo Ackerbau nur an den Polen möglich ist. Das sind Optionen, auf die wir gerade zurennen. Das habe ich leider gelernt. Aber ich habe noch was anderes gelernt, weil es klingt also hoffnungslos. Nämlich, diese Welt ändert sich klimatisch, das ist klar. Aber diese Welt ändert sich auch gerade im Zusammenhalt. Also allein dieses, wir sitzen in einem Boot von allen, die es verstanden haben. Die Verbindungen zwischen Top-Politiker, Top-Wissenschaftler und irgendeinem Hiwi, die werden immer dünner, diese Hürden. Und das ist Krisenverhalten. Und das sehe ich, das kommt. Es ist immer noch zu langsam, ne? Aber es kommt. Krisenverhalten heißt, dass man aus den Strukturen ausbricht. Und wir müssen aus den Strukturen ausbrechen. Und mir macht es, also ich habe keine Hoffnung mehr für den Planeten an sich. Aber ich habe eine große Hoffnung für die Menschheit. Und das kommt auch aus diesen Gesprächen und diesen Beschäftigen damit natürlich auch. Aber Gesprächen mit völlig verschiedenen Leuten. Eine Hoffnung, dass diese Menschheit endlich erwachsen wird. Und dass das gerade ein Reifeprozess ist, der passiert. Ohne den gehen wir eh drauf. Also, naja, und das werden wir jetzt mal sehen. Also können wir uns gerne in 20 Jahren noch unterhalten, wie es Folge 2000 dann oder so, oder nach 20 Jahren Podcasten dann, ob es wirklich so gekommen ist. Werden wir dann sehen.
Ich glaube, es ist immer wichtig zu betonen hier, das Verteilen unserer Planeten ist es leider schon längst da. Die Folgen, die Konsequenzen unseres zu lange weiter so gemacht zu haben. Zum Beispiel im globalen Süden hat man vom IPCC, vom Weltklimarat, im Februar 2022 gehört, 3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen stehen und wohnen schon aktuell in Gebieten, die gefährdet sind von Folgen der Klima.
Das ja, nur Madagaskar Hungersnot, ne, zum Beispiel. Oder genau. Du als Australier hast die Fluten und die Brände mitgekriegt.
Exakt. Und ich meine letztendlich, es ist eine Wahrheit, die viele nicht gern hören würden. Und es ist unangenehm. Aber ich meine, letztendlich ist Klimawandel, es folgt so kolonialistischen Linien, ja, so zu sprechen. 92% aller Emissionen, die über den 1,5 planetarische Grenze ausgestoßen wurden, entstammen aus dem globalen Norden. Nur 8% von den ärmsten betroffensten Ländern tatsächlich.
Schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel Gravitationseffekte mit den Eismassen. Das, was zuerst schmilzt, ist der Nordpol und auch Grönland. Südpol, Antarktis, das da, auch wenn das westantarktische Eisschild jetzt wohl schon gone ist, aber es dauert lange. Und das Interessante ist, wenn es im Norden schmilzt, dann steigt der Pegel im Süden.
Und hierzu würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Arbeit von Jason Hickel nochmal reinzuschauen. Der ist richtig gut diesbezüglich. Der beschreibt ganz genau, wie diese Kombination von Zusammenhängen zwischen globalen Norden, von kolonialistischen also Geschichte und globalen Süden zusammenhängen. Genau. Ich würde dann an dieser Stelle vielleicht die Frage dann stellen, wie geht es in Zukunft weiter mit dem Podcast, meine ich?
Achso, ja, mit dem Planeten haben wir ja schon
drüber geredet. Auch mit dem Planeten, wenn du das ansprechen möchtest.
Ja, ja, also ich glaube, mit dem Planeten geht es so weiter wie bisher. Wir regieren zu spät. Ich glaube auch, dass das intelligente Leben in 2 Millionen Jahren diese Fehler nicht mehr machen wird. Ob es eine Folge des Menschen ist oder ob der Mensch ausstirbt und dann irgendwie in 20 Millionen Jahren was anderes kommt. Unsere Sedimentschichten, die sind sichtbar. Wäre das vor uns schon mal passiert, hätten wir es früh genug gesehen. Wir schreiben ja auch auf und so weiter und so fort. Na, also, das glaube ich auf jeden Fall. Das ist für die lange Frist ist das ein Erfolg. Was passiert ist für die lange Frist des Lebens auf diesem Planeten Erfolg. Weil in 20 Millionen, 100 Millionen Jahren wird man diese Fehler nicht mehr machen, weil man sie gesehen hat. So, aber wo geht es mit dem Podcast weiter? Wahrscheinlich nicht bis in 20 oder 100 Millionen Jahren. Das wäre eine große Überraschung. Ja, was jetzt als nächstes erstmal kommt, ist, weil ich mache ja, es hängt mit dem Podcast zusammen. Ich mache ja auch ein bisschen Klimalobbyismus und Kommunikationstraining, zum Beispiel Fridays for Future Österreich als Beispiel, schöne Grüße und so weiter und so fort und möchte da auch viel mehr rumfahren. Also es gibt eine Crowdfunding-Kampagne für eine Bank 100, ganz profan für den Podcast. Die findet sich auf der Scientists for Future Leipzig-Seite unter Podcastern. Könnt ihr gerne spenden. Es ist für eine gute Sache und zum Beispiel auch für euch solche Späße wie mit jemandem dann irgendwie mal ein Wochenende irgendwie im Zug sitzen, rumfahren und solche Geschichten und sich über sowas unterhalten. Bringt auch was. Das sind halt so diese Kommunikations-Guerilla-Dinge. Mit dem Podcast geht es selber weiter. Als nächstes mit einer Folge, glaube ich, zu Wendelstein 7X und eine Folge zur Vermüllung der Ozeane, vor allem Plastikmüll. Eine Folge über Ernährung und eine Folge mit Matthias Kleiner, Leibniz-Institut-Präsident, Leibniz-Gemeinschaften-Präsident und eine Folge, ganz spannend, mit dem Verband der Rüstungsindustrie, also dem Lobbyverein Deutsche Rüstungsindustrie, weil die wollen sich als grün labeln, als nachhaltig labeln, haben zugesagt, das finde ich sehr nett und schön. Ja, und ansonsten wird es einfach weitergehen, also vor allem möglichst viele Leute erreichen, weil der Klimawandel ist weltweit groß und natürlich ist es immer gut, je mehr Leute man da mit sowas erreicht und auch mit dem Gedanken der Kommunikation, der sich da mal reinträgt, desto besser. Also spreadet es, teilt es gerne und je größer der Podcast wird, ich habe da jetzt keinen Nachteil von, aber das ist ein Side-Effekt. Mir geht es tatsächlich darum, diese Menschheit oder die Teile der Menschheit, die man erreicht, davon zu überzeugen, dass es einfach zu spät ist, um entspannt zu reagieren. Es ist nicht zu spät, innerlich entspannt zu sein. Das ist sogar wichtig. Sonst wird man panisch, hektisch und macht viele Fehler. Aber es ist zu spät, zu sagen, ja, hier ein bisschen Bio und da ein bisschen EK reicht aus. Das reicht nicht mehr. Und ich hoffe, dass der Podcast noch was macht, was er auch schon macht. Im Hintergrund werden immer wieder Bündnisse geschmiedet und dass die halt weitergehen und so weiter und so fort. Und ja, das ist so die Zukunft.
Das Ganze. Ich würde vielleicht noch ein Thema ansprechen. Und zwar, als wir gerade über zukünftige so Folgen von Klimawandel und wie dein Ausblick aussieht, genau. Was mich neulich sehr hart betroffen hat, muss ich sagen, und auch emotional, war zu sehen, dass tatsächlich das Schienennetz in meiner Hauptstadt, in Sydney, in Australien, wegen dieser Hochwasser, was Ende April, Anfang März dort stattgefunden hat.
Ende Februar,
Entschuldigung. Genau, dass das ganze Netz nicht befahren werden könnte, weil man so viele Infrastruktur neu sanieren musste und die Schienennetz nochmal bauen musste.
Das Schienennetz aus Sydney raus und rein.
Genau, und man musste die Brücke nochmal überprüfen. Es gab so Teile, die nochmal ersetzt werden mussten und die Infrastruktur muss nochmal alles geprüft werden. Und was man wirklich da gemerkt hat, ist, dass diese Infrastruktur, was in der, sag ich mal, den letzten 120, 30 Jahren entstanden ist, wie auch immer, und immer neu gebaut werden, dass es nicht mehr geeignet ist für unser jetziger planetischen Zustand ist. Und genau das zu begreifen, ist eine krasse Nummer, weil unser ganzes Leben, also ich bin 29 Jahre alt, es gibt bestimmt Zuhörerinnen, die viel länger in der Zukunft, in der Vergangenheit so zurückblicken können und sagen können, dass die diese Infrastruktur viel länger auskennen hier in Deutschland zum Beispiel, wie die Deutsche Bahn in 1960er, 70er, 80er war, wie auch immer. Und damit meine ich zu sagen, dass diese Infrastruktur ist wohl nicht mehr nicht mehr fähig, uns zu bedienen, wenn wir so weiter rasen würden in einer krassen Zukunft. Und das aber emotional zu begreifen, ist schon eine andere Nummer, als auf dem Papier zu sagen, ja, dann müssen wir das und das verbessern.
Natürlich ist es bei uns, glaube ich, in Deutschland weniger das Schienennetz. Bei euch ist vom Boden her die Unterspülung wahrscheinlich viel dramatischer als bei uns. Ne? Aber nichtsdestotrotz sind es halt auch Infrastrukturgeschichten. Also zum Beispiel Wohnungen im Dachgeschoss in 20 Jahren. Das ist eine Infrastruktur, die nicht mehr wirklich funktioniert. Die killt Leute, bringt Leute um.
Genau, das war zum Beispiel ein Vorschlag von Bürgerrat Klima, dass wir unser so Baustandards so nochmal nachdenken mussten, weil zum Beispiel wir bauen immer noch Häuser, die die Wärmedichte nicht halten können oder kein Solar auf dem Dach geplant haben. Und das muss unbedingt jetzt sofort aufgegriffen werden, weil, wie du gemeint hast, also manche dieser Häuser oder Gebäude oder wie auch immer nicht tauglich sind für das, was schon, egal was mit den Missionen und wie das so weitergeht mit den Trends, nicht mehr fähig ist, uns zu schützen in Zukunft. Und wir bauen das immer noch in 2022.
Ja, genau. Ich meine, wir bauen noch Autobahnen und so weiter und so fort. Aber ja, genau das ist das Ding. Ich glaube, das muss man auch nochmal klar sagen. Es gibt keine Lösung. Also es gibt keine Lösung. Wenn man eine Lösung sucht, gibt es nicht. Alles andere ist ein Blumenstrauß aus vielen Optionen, vielen Lösungen. Es reicht nicht, also interessanterweise, es reicht nicht mehr, wenn wir unseren Emissionsausstoß jetzt stoppen. Das ist ein Teil der Lösung. Aber diese Lösung alleine reicht nicht mehr. Wir müssen große Teile von dem, was wir schon ausgestoßen haben, wieder aus der Atmosphäre ziehen. Aber auch das ist nur ein Teil der Lösung, weil wir Trägheitseffekte haben und so weiter und so fort. Es reicht aber auch nicht, irgendwie herdenweise Mammuts zu züchten, was gerade wirklich einer versucht, was scheinbar eine gangbare Möglichkeit ist, um einfach über diesen Permafrost drüber zu trampeln und wieder festzuklopfen. Interessantes Ding. Wollte ich interviewen, da kam jetzt aus Russland, kam jetzt der Krieg dazwischen. Aber das reicht auch nicht. Also es reicht nichts, außer die Menschheit auszurotten. Und das wollen wir nicht. Also müssen wir alle Hebel auf on stellen. Und nicht nur den einen oder den anderen. Und schon gar nicht, und das ist elementar, schon gar nicht in Opposition denken. Hey, entweder das oder das. Du kannst doch nicht irgendwie das machen, weil ich will doch das machen. Nein, du kannst das machen und ich kann das machen. Hör du auf Fleisch zu essen und ich höre auf Auto zu fahren. Und halt's nicht gegenseitig vor.
Genau. Und dazu würde ich sagen, der ehemalige britische Regierungsberater Sir David King hat, also sein neues Projekt heißt Climate Crisis Advisory Group. Und das ist ein Verbund von vielen Wissenschaftlerinnen und Experten der Welt, die zusammengekommen sind seit ungefähr einem Jahr, glaube ich, jetzt. Und laut einem Bericht von dieser Gruppe wäre es möglich, mit so Mammals in einem Meer, genau, also die Wale-Population wieder auf den Niveau von 16. oder 15. Jahrhundert wieder so hoch zu schießen, dann könnte man theoretisch Gigatonnen CO2...
Oh, Walkacke. Wir reden hier von Walkacke.
Eben. Genau, eben.
Ja, sie, für die, die es recherchieren wollen, die Wahl nennt sich Wahlpumpe. Gibt es auch bei uns im Podcast natürlich, wie alle Themen. Und zwar war das mit dem Pressesprecher von Sea Shepherd. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Folgennummer. Unter den ersten 30, glaube ich.
Ich glaube, es zeigt doch, also es unterzeichnet so quasi, dass die von Menschen so ausgedachten Ideen und Technologien nicht diesen drastischen Emissionsreduktionen und Speicherung machen können, aber die natürlichen Prozessen vielleicht schon.
Sehr richtig. Und genau da, das würde ich vielleicht jetzt so als Abschluss nochmal hinstellen, diesen Blick zu erweitern, heißt auch, wir Menschen sind es gewohnt, mit Technik aufzuwachsen, viel mehr als mit Natur. Deswegen suchen wir automatisch Lösungen in der Technik, nicht in der Natur. Wir brauchen die Technik. Ohne Technik geht's nicht. Aber es geht auch nicht ohne die Natur, sondern dass wir aber sagen, dass wir diesen Blick auch erweitern und sagen, wir brauchen den gesamten Blumenstrauß, wir brauchen die Technik, die wir schaffen können, die nützlich ist, und wir brauchen alle natürlichen Sachen. Wir müssen jetzt zum Beispiel dafür sorgen, dass der Amazonas-Regenwald nicht technisch, sondern rein aufforstungsmäßig nicht wegkippt, was super knapp ist gerade. Da brauchen wir keine Technik für, da brauchen wir Pflanzen. Aber wir brauchen die Technik, die das und das und das tut. Wir müssen Selbstheilungsprozesse anstoßen, aber wir müssen auch die Maschinen anschließen. Wenn wir das nicht jetzt tun, dann ist es vorbei. Und was vorbei heißt, das kannst du immer in den Augen von Kindern sehen, die vielleicht 10, 11 Jahre alt sind und so langsam verstehen, in welches sich schließendes Fenster sie reingehen. Das ist die erste Generation in der Menschheitsgeschichte, die in eine Welt hineingeboren wird, in der das Urprinzip menschlichen Verhaltens, nämlich Wachstum, erobern, erforschen, sich vergrößern, mit dieser Welt nicht mehr funktioniert. Wir müssen Reduktion denken. Und das ist brutal, was wir unseren Kindern antun. Das ist brutal. Und um das möglichst abzufedern, auf breiter Fläche denken, mehr als nur, ich bin der Wissenschaftler, der nur Wissenschaft macht, mehr als ich bin nur der Aktivist, der nur Aktivismus macht, mehr als ich bin nur der Politiker, der Politik macht. Ich bin ein Mensch und ich habe eine Verantwortung für mich, für meine Mitmenschen und für meine Kinder. Und was ich in der Hand habe als Werkzeug, es ist zweitrangig, ob es gesellschaftlich akzeptiert ist. Es ist zweitrangig, ob es mir gefällt oder nicht. Es muss funktionieren, also nutzen. Ja, das ist, glaube ich, so.
Das ist, glaube ich, ein absolut perfekter Abschluss. Vielen Dank, Dominik. Und ich hoffe, dass wir dich auf der Straße sehen werden und dass wir alle diese Verantwortung akzeptieren und übernehmen können.
Ja, dann danke ich dir auch fürs Gespräch.
Dankeschön. Thank you.